Aber wenn du dann halt was schreibst und du guckst auf Likes und merkst, okay, wenn ich, jetzt sage ich doch mal Wörter, ja, verwende, dann klickt das gleich viel mehr besser. Ja, vielleicht macht man das dann beim nächsten Mal. Alles ist schlecht, weil ich es mache, weil ich die feministische Außenpolitik eingeführt habe. Wenn Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher. Sondern es zeigt halt, es ist harte Sicherheitspolitik.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Der Podcast, der sich mit den Visionen unserer deutschen Spitzenpolitiker und Politikerinnen befasst. Ich bin Viktoria Reichelt und ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört. Vielleicht wollt ihr ihn ja auch mal bewerten oder euren Freunden schicken. Heute haben wir eine Grünen-Politikerin zu Gast und die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Annalena Baerbock ist da. Sie ist die deutsche Außenministerin und sie ist tatsächlich auch die erste Frau, die in Deutschland jemals Außenministerin war. Vor Annalena Baerbock haben dieses Amt nur Männer bekleidet. Welche politischen Maßnahmen ihr und den Grünen mit einer absoluten Mehrheit in Deutschland wichtig wären, da hören wir jetzt mal rein. Wir reden aber auch über Feminismus, über Dickpics und ja, noch ein paar andere Sachen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock, in der absoluten Mehrheit. Das ist jetzt hier so ein kleines Gedankenexperiment, weil die Türen sind zu. Wir sitzen hier in diesem kleinen, schön beleuchteten Studio. Wir wissen auch, draußen vor der Tür herrscht Wahlkampf. Den versuchen wir mal so ein ganz bisschen heute draußen zu lassen, sofern das in diesen Zeiten geht. Ich glaube, den meisten unserer Hörerinnen und Hörer muss ich sie natürlich eigentlich nicht vorstellen. Ich mache trotzdem nochmal die Eckpunkte, für die jetzt ganz neu vielleicht ins Politik-Game einsteigen. Wir haben ja auch ein paar jüngere Hörer. Geboren 1980 in Hannover, also 44 Jahre alt, seit 2005 bei den Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Dezember 2021 eben Bundesministerin des Auswärtigen Amtes. Soweit, so richtig. Jetzt sitzen wir hier in 2025 so kurz vor dieser ja doch vorgezogenen Bundestagswahl und wir bewegen uns in ganz anderen Zeiten, als wir uns noch in 2021 bewegt haben. Als Sie in dieses Amt gestartet sind, mit welchen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, haben Sie vielleicht gerechnet und welche haben Sie doch überrascht?
Ich habe ein paar Wochen später dann gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und das war am Morgen nach der Vollinvasion der russischen Truppen in die Ukraine. Also ja, diese letzten 3,5 Jahre waren komplett anders, als das fast alle gedacht haben. Und es war sogar so, vielleicht als kleine Anekdote in den Koalitionsverhandlungen, war es jetzt nicht so, dass der Run auf das Auswärtige Amt besonders groß war. Also das ist eine tiefe Leidenschaft von mir, Außenpolitik und Europapolitik. Aber es war eher so ein bisschen, naja, also das Außenministerium, das hat nicht so viel zu sagen. Und da ist auch sowieso nicht so viel los. Und außenpolitisch, das ist auch alles etwas eher langweilig nach Corona, wo man auch gar nicht viel reisen konnte. Naja, und jetzt sehen wir, dass... Oder ich habe eher an manchen Tagen manchmal gedacht, okay, es könnte auch mal ein bisschen ruhiger sein und die Krise hätten wir jetzt nicht auch noch gebraucht. Mhm.
Sind Sie an manchen Tagen aufgewacht und haben sich gedacht, heute wäre vielleicht ein Tag, da würde ich den Job auch mal abgeben, beziehungsweise hätte ihn gerne nicht, hätte einen anderen Job?
Das nicht. Also gerade, weil die Herausforderungen so groß waren und auch Themen da waren, die ja in Deutschland niemanden emotional kalt gelassen haben. Der Krieg kommt nach Europa zurück, weil Putin mit unserer Friedensordnung gebrochen hat. Dieses unglaubliche Leid nach dem 7. Oktober für die Geiselfamilien, die Menschen in Gaza, aber dann auch so schöne Momente, die viele gar nicht mitbekommen haben, wie zum Beispiel, dass wir einen Riesendurchbruch bei der Klimakonferenz vor gut 2 Jahren hatten, das Ende des fossilen Zeitalters eingeläutet. Für mich war es immer eine große Ehre und ja, auch Freude, Außenministerin auch unseres wunderbaren Landes sein zu können, auch wenn die Krisen an manchen Tagen echt groß waren und ich an dem Tag, wo dann am Abend auch noch das Ampel auskam, so einen Gedanken hatte, okay, jetzt musst du einfach mal schlafen, weil ich war zuvor in der Ukraine gewesen, mit dem Nachtzug hin nicht geschlafen, dann war da eine Drohnennacht in Kiew, ständig Luftalarm, nicht geschlafen, im Nachtzug, also das ist halt ein Nachtzug aus der Ukraine raus, also da auch wieder nicht geschlafen, dann stand am Morgen, als ich in Deutschland gelandet bin, weil ich dann von Polen nach Berlin zurückgeflogen bin, das Ergebnis der US-Wahl fest, auch das war dann nochmal eine neue Situation. So, und dann war abends der Koalitionsausschuss angesetzt und ich habe gedacht, okay, jetzt muss Deutschland eine kräftige, klare europäische Antwort geben, deutlich machen, Europa ist stark, wir stehen zusammen und dann kann ich vielleicht auch endlich diese ganzen Schlaf nachholen. Ja, und dann kam das Ampel aus. Mhm. Ja, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ganz schön viel auf einmal.
An diesen Tag erinnern sich sicher die meisten von euch noch. Ich weiß noch, ich saß irgendwie in der Deutschen Bahn. Donald Trump hatte gerade die Wahl gewonnen. Dann gab es in der Deutschen Bahn wie so Public Viewing Events zum Ampel aus.
Ach echt, das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, da, also ich habe so ein bisschen ZDF heute live geguckt. Andere guckten dann Phoenix und so. Also man merkte, es bildeten sich so Gruppen im Zug. Sie und Herrn Habeck haben dann gesprochen. Lindner hat natürlich gesprochen. Haben Sie den Schlaf mittlerweile nachgeholt? Gab es irgendein Wochenende, wo Sie mal richtig ausschlafen konnten?
Doch, dazwischen war dann ja auch noch Weihnachten, netterweise.
Stimmt, stimmt.
Aber ich habe letztens in einem anderen Interview gesagt, auf die Frage hin, was haben Sie verlernt, habe ich gesagt, schlecht zu schlafen. Ich schlafe chronisch jetzt viel zu wenig, dass ich sofort einschlafen kann, egal was gerade los ist. Mhm. Und wenn es dann heißt, okay, heute Nacht nur 3 Stunden schlafen, okay, dann funktioniert auch das, dass ich sofort einschlafe und dann 3 Stunden zumindest maximal ausgenutzt habe.
Ja, krass. Wir sprechen heute über eine Maßnahme, die Sie selber mitgebracht haben, wo Sie sagen, das ist Ihnen eine politische Herzensangelegenheit, die vielleicht auch in der absoluten Mehrheit mit der Grünen Partei eine Sonderrolle spielen würde oder besonders wichtig wäre. Und ich würde sagen, wir hören direkt mal in die Maßnahme rein, Sie mitgebracht haben.
Fast jede zweite Internetnutzerin oder Nutzer über 16 Jahren in Deutschland wurde schon einmal online beleidigt. Das ergab eine Studie des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz von 2024. Über die Hälfte der Befragten fühlten sich eingeschränkt, ihre politische Meinung zu äußern. Es gibt in Deutschland ein 2024 verabschiedetes Gesetz, das sicherstellen soll, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Das Digitale Dienstegesetz, das sich am europäischen Digital Services Act orientiert. Die Realität sieht für viele Betroffene aber anders aus. Die strafrechtliche Verfolgung funktioniert je nach Bundesland sehr unterschiedlich.
Frau Baerbock, warum ist Hass im Netz für Sie ein Thema, bei dem Sie gesagt haben, das bringe ich hier heute mit?
Weil es, wie der Beitrag gezeigt hat, alle erleben, aber junge Menschen noch mal so viel mehr. Und die jungen Menschen, einige, die hier zuhören, oder die Kinder von einigen, die hier zuhören, ja, unsere Zukunft sind. Und wenn man aufwächst als eine Generation, wo einem ein Algorithmus im Internet, also die Orte, wo das nun mal in unserer Zeit so ist, wo man ständig tagsüber ist, vorgeben, als gäbe es nur Hass und Hetze und Gewalt auf dieser Welt, dann macht das natürlich was mit Menschen, mit jungen Menschen. Und wenn wir eine Situation haben, das erschreckt mich immer so, dass Hass und Hetze 6-mal mehr geklickt wird oder 6-mal mehr eingespielt wird als positive Botschaften, dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass alle zurzeit denken, oh Gott, alles ist ein Desaster auf dieser Welt. Und man erlebt es halt selber auch, man kommt mit positiven Botschaften fast gar nicht durch oder manchmal spreche ich auch mit Journalisten darüber, warum ist denn das jetzt in der Überschrift? Das ist doch gar nicht der Teil des Artikels. Ja, das klickt besser. Und wenn wir schon so eine Logik haben, dass gewisse Triggerwords noch mit benutzt werden, damit man auch als in Anführungszeichen normale Medien im Internet gehört wird, dann macht das was mit Gesellschaften. Und ich glaube, es macht unsere Demokratie kaputt. Und viele Eltern spüren, irgendwie entgleiten uns unsere Kinder und wir können gar nichts dagegen tun. Und da ich Politikerin bin, wenn man sieht, das ist die größte Gefahr für unsere Demokratie oder eine der größten Gefahren für unsere Demokratie, dann können wir eben nicht einfach abwarten und zuschauen.
Mhm. Ich glaube, da gibt es so 2 Ebenen. Ne? Es gibt die eine, die individuelle, auf der man das selber erlebt, vielleicht gerade auch als Frau, als Politikerin, aber auch als Journalistin oder andere Content-Creator. Da wird sich ziemlich hart angegangen. Können Sie sich noch in Ihrer Karriere, die ja jetzt schon eine Weile geht, an Ihren allerersten Hasskommentar oder Ihre Hassnachricht erinnern, die Ihnen da mal entgegengekommen ist?
Nein. Also wenn Sie jetzt an allerersten fragen, nein, es ist sicherlich auch ein fließender Prozess. Und Sie haben das ja so beschrieben, als ich mit Politik angefangen habe, das war ehrenamtlich, das war in Brandenburg, da waren die Brandenburger Grünen überhaupt nicht im Landtag, also außerparlamentarisch. So, und das war auf ganz anderen Ebenen. Und ich glaube, da war auch so totaler Medienwahlkampf, Internetwahlkampf noch gar nicht so zentral. Und daran kann man vielleicht sehen, weil das Erste, was ich mich erinnere, wo ich immer wieder irritiert war, aber das war kein Hass, das war die Frage, hatte ich gerade eine kleine Tochter bekommen und habe für den Bundestag kandidiert. Das war 2013.
Mhm.
Da war die knapp 2 Jahre alt, glaube ich. Und da wurde ich schon auch auf Podiumsdiskussionen immer gefragt, Frau Baerbock, mit so einem kleinen Kind kann man das überhaupt? Und neben mir saß ein Kollege, der war fast genauso alt wie ich, hatte auch einen kleinen Sohn gerade bekommen. Der wurde das nie gefragt. So, das heißt, gewisse Themen waren schon da. Aber damals, erstens war ich auch noch nicht so bekannt, aber zweitens war damals auch noch nicht so viel auf Social-Media-Plattformen. Da war es halt eine Frage. Da kann ich von manchen auch kritisch gemeint werden. Und natürlich ist allen aufgefallen, dass die Frau das ständig gefragt wird und der Mann nicht. Aber so eine Frage wird halt nicht als neutrale Frage heutzutage auf Social Media gefällt, sondern wie kann diese Frau überhaupt Politik machen? Was ist das denn für eine? Ich will jetzt keine Wörter wiedergeben. So, das heißt, der Ton ist ein komplett anderer. Und auch der Umgang deswegen nicht nur mit Kritik oder mit sachlichen Fragen oder selbst mit Boshaftigkeiten hat sich dadurch, und das ist aus meiner Sicht wirklich dieses gefühlte oder gemeinte oder gedachte Anonymität, total verschärft. Man haut es halt erstmal rein. Das kennt ja sogar jeder selber, ja, dass man manchmal denkt, okay, hätte ich vielleicht dreimal drüber nachgedacht, was ich hier eigentlich schreibe. Und wenn sie mir jetzt gegenüber sitzen, dann gucke ich sie an. Und wenn ich einen Satz anfange und sie zucken schon mit ihren Mundwinkeln, dann denkt man vielleicht so, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart im Ton. So, und das ist halt, glaube ich, auch jetzt, um es erstmal sachlich zu halten oder nicht zu sagen, es ist manipulativ oder da steuern gewisse Akteure was. Das ist halt eben so, wenn man in einem scheinbar anonymen Raum ist und gar nicht spürt, da ist doch eine Person gegenüber. Da sehe ich, das löst Gefühle in ihr auf, dass man da mit einer ganz anderen Härte reingeht.
Das stimmt, das ist mir auch in letzter Zeit mehr und mehr bewusst geworden, weil ich natürlich auch viel an so politischen Gesprächen teilnehme, sie irgendwie moderiere. Und dann habe ich überlegt, weil ich oft nach diesen Diskussionsrunden mal mehr, mal weniger beschwingt nach Hause gehe, aber immer denke, okay, das war ein interessanter Austausch, da gab es verschiedene Argumente. Es wurde sich vielleicht auch hart angegangen in der Sache, aber letztendlich hatten alle irgendwie einen guten Abend und haben irgendwas daraus mitgenommen. Dieses Gefühl hatte ich noch nie, wenn ich mit jemandem online diskutiert habe. Und ich diskutiere auch online schon länger mit niemandem mehr, aber auch in meinen Kommentarspalten gehe ich dann da manchmal rein und gucke, was die Leute so sagen. Ist das vielleicht einfach eine Ebene, also diese digitale Welt, die wir da gebaut haben, die wir immer so als Social Media beschreiben? Aber ich glaube, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob der Begriff so passt, weil letztendlich haben wir eine neue Ebene, ein neues Abbild des echten Lebens gebaut, auf der ganz viel verhandelt wird, auf der wir auch viel gesellschaftspolitisch diskutieren. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, im geschriebenen Wort so miteinander in den Austausch zu kommen wie im Gespräch? Und ich meine, Ihr Job als Chefdiplomatin ist ja auch ganz viel ins Gespräch zu gehen.
Natürlich ist es anders, aber man kann es auch positiv machen. Also ich meine, wir haben ja auch geschriebenes Wort, haben wir ja auch in Büchern. Also man kann ja wunderbar formulieren in geschriebenen Wort. Man kann Gedichte schreiben. Sie hatten gerade so einen Halbsatz mit drin, zu sagen, in dem unser normales Leben abgebildet wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Es ist halt nicht das normale Leben. Bei Instagram legen die meisten nochmal einen Filter drüber, dann sieht man auch gleich viel besser aus. Dann wird was zugespitzt, weil man halt nur so wenig Platz hat und da muss man es klar machen. Dann schreibt man nach Likes und Dislikes und wenn dann, und da kommt halt die Steuerung mit rein. Das ist anders, als wenn man ein Buch schreibt. Ja, da gibt es zwar auch einen Editor vielleicht am Ende, aber da ist ja keiner hinter einem, der einem den Stift irgendwie steuert. Okay, jedes Mal, wenn du Hass schreibst, fliegt der Stift schneller. Aber wenn du dann halt was schreibst und du guckst auf Likes und merkst, okay, wenn ich, jetzt sage ich doch mal Wörter, ja, verwende, dann klickt das gleich viel mehr besser. Ja, vielleicht macht man das dann beim nächsten Mal. Und das ist halt was ich, das können wir einfach nicht so stehen lassen. Oder weil Sie gerade auch Frauen angesprochen haben. Es ist nicht nur alles ein Frauenthema, aber es ist eben auch so, dass es nochmal wieder härter gegen Frauen geht. Gab es letztens auch Zahlen zu, ich glaube, dass jede zweite jüngere Frau Nacktfoto ungefragt zugeschickt bekommen hat. Und auch sowas wieder, wir können uns in der normalen Welt, ich meine, da gibt es auch Leute, im Zweifel, die sich vor dir entblößen, aber das sind doch Einzelfälle. Hat einen vor einer Kindheit, wo ja nicht bei jeder zweiten Frau wurde, hat mal jemand ein Nacktfoto ausgedruckt, vor die Nase gehalten. Ja. So, es öffnet halt nochmal ganz viele andere Türen, auch gerade für sexualisierte Gewalt. Und deswegen ist es eben nicht nur ein Thema für Demokratie, sondern gerade auch Jugendschutz, Gewaltschutz, Frauenschutz, Kinderschutz. Und das müssen wir gesetzlich jetzt angehen.
Es ist ja so, dass es in Deutschland dafür auch einen Rechtsrahmen gibt. Also ich finde, es scheint einem manchmal, als ob das Internet so ein rechtsfreier Raum sei. Dem ist ja nicht so. Es gibt, das kam auch gerade in dem Einspieler, den Digital Service Act. Ne? Das ist die europaweite Rechtsgrundlage, die gibt es seit 2022. Wir haben in Deutschland das Gesetz über digitale Dienste. Das ist jetzt aber nicht primär für Hassrede gemacht. Da geht es ja auch um Suchmaschinenkontrolle etc. Aber es ist auf jeden Fall ein europäischer und auch ein deutscher Versuch, in dieses Wirrwarr, in diese Plattform eine Regelung reinzukriegen. Wenn wir jetzt mal über den großen Teich gucken, in die USA gucken, vielleicht auch gerade auf die zweite Amtszeit Trumps gucken, die losgeht. Und dann wird der bei seinem Amtseintritt sitzen die ganzen Chefs der verschiedenen digitalen Plattformen, sei es irgendwie Google, zu denen ja auch YouTube gehört, sei es Mark Zuckerberg mit Meta, sei es Elon Musk, der vielleicht eventuell politisch auch eine größere Rolle spielen wird. Die stehen da alle in der ersten Reihe. Wie schätzen Sie das denn ein? Bringt es da überhaupt was in Europa und in Deutschland, diesen Markt zu versuchen zu regulieren, wenn eigentlich die Power hinter diesen Plattformen in den Händen US-amerikanischer Männer liegen, die das eigentlich nicht so richtig kehrt, was wir da für Regeln in Europa aufstellen?
Ja, das Schlimmste für unsere Demokratie wäre, wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken. Und das ist auch meine größte Lehre aus den Krisen dieser Welt. Ich meine, man kann so oft verzweifeln, man kann immer denken, es geht ja überhaupt gar nichts voran oder man hat sowieso keinen Einfluss. Ja, aber dann bestimmt die Zukunft jemand anderes. Entweder jetzt weltweit bei den Kriegen die Gewalt und der Krieg oder in dem Fall jetzt, wenn wir sagen, wir können sowieso nichts machen, weil das sind Multimilliardäre und was sollen wir da schon tun als Europäer? Ja, dann lassen wir zu, dass unsere Demokratie zerstört wird. Aber das ist unser Europa. Das ist unsere Demokratie hier in Europa. Und Freiheit heißt in einer Demokratie eben nicht Regellosigkeit. Freiheit heißt in einer Demokratie eben erst recht nicht Willkür. Und Freiheit heißt in einer Demokratie, aber auch eben in einer sozialen Marktwirtschaft nicht, dass das meiste Geld der Welt sich einfach die Regeln kaufen kann, wie jemand möchte. Und deswegen haben wir in Demokratien, und ich sage bewusst hier immer Demokratien und nicht nur Europa, sondern in allen Demokratien, die USA sind die älteste Demokratie, die Macht beschränkt. Das haben wir unterschiedlich gemacht als die Amerikaner. Also da sehen wir ja auch, was wir für unterschiedliche Modelle haben. Wir haben in Europa, gerade auch in Deutschland, aufgrund unserer Geschichte, weil wir schon mal Totalitarismus hatten, die staatliche Macht vielleicht stärker beschränkt als andere, haben auch mit Blick auf den Schutz von Freiheitsrechten, von Bürgerrechten klare Leitplanken geschaffen als andere. Ich würde sagen, aus guten Gründen. Aber es heißt eben auch, der Staat, die Politik, die Regierung darf nicht machen, was sie will. Es heißt eben auch, dass Unternehmen nicht machen dürfen, was sie wollen. Und daher haben wir nicht nur eine Gewaltenteilung, wo Pressefreiheit, Medienfreiheit getrennt ist von der Regierung und auch von Gerichten, sondern wir haben eben auch eine Kontrolle dessen, dass es keine alleinigen wirtschaftlichen Monopole geben darf. Und das muss jetzt eben auch für die Plattform gelten. Und zwar nicht erst heute, Sie haben es angesprochen, wir haben diese Gesetze, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich würde sagen, wir haben uns leider nicht immer voll getraut. Wir haben auch dran gearbeitet, jetzt sage ich mal wir Europäer, ich rede gerade als wir Europäer, hatten auch versucht, mit den Amerikanern was zusammenzumachen. Gerade jetzt auch EU-Kommission, deutsche Bundesregierung mit der letzten Administration in den USA, weil man in Kalifornien ja zum Beispiel auch Überlegungen hat, was macht man eigentlich mit diesen riesengroßen Plattformen? Wie kommen wir da auch im Sinne der Freiheit einfach voran? Weil wenn Einzelne die Meinung steuern durch Algorithmen, ist das ja das Gegenteil von Freiheit. Dann ist es Unfreiheit, weil man noch nicht mal weiß, was da eigentlich passiert. Und daher muss jetzt dieser Digital Service Act der Europäischen Kommission, der Union, noch stärker angewandt werden. Und wir müssen uns mit Hochdruck nicht nur den Kopf zerbrechen, sondern alles dran setzen, dass wir eine europäische Plattform bauen, schaffen oder auch kaufen. Da sind jetzt ja unterschiedliche Ideen in der Welt. Und das Gute wiederum, ich versuche immer das Gute zu sehen, andere Demokratien auf der Welt machen ja genau das Gleiche. In Australien überlegt man sich, wie gehen wir damit um. In Indien zum Beispiel, auch da haben wir viele Unterschiede, auch als Demokratien viele Unterschiede. Die haben ein rigoroses Vorgehen gegen TikTok, weil China direkt ihr Nachbarland ist, weil die mit denen auch militärische Spannungen jedenfalls hatten oder noch an manchen Grenzen teilweise haben und sagen, okay, TikTok ist im Zweifel hier in diesen Gebieten nicht nur eine Internetplattform, sondern kann eine Sicherheitsgefahr für uns sein. Und das gilt es jetzt eben erst recht, dass sich all die Länder, die sich da intensiv auf den Weg machen, sich am besten gemeinsam zusammentun.
Ich finde das ganz spannend, was Sie gerade sagen, dass sich so die Macht in den Händen Einzelner konzentriert und Inhalte auf diesen Plattformen gewissermaßen gesteuert werden. Das ist ja auch eine Reaktion darauf, dass jetzt Mark Zuckerberg mit Meta nachgezogen ist. Ich glaube, jetzt vor ein paar Tagen verkündet hat, es wird kein Fact-Checking-Team mehr geben in den USA. Das ist auch in Europa nochmal anders. Es wird kein Fact-Checking-Team mehr geben. Die Community übernimmt dieses Fact-Checking gewissermaßen selbst mit sogenannten Community-Notes. Das ist etwas, das kennen wir schon von X. X gehört Elon Musk. Also das ist ja auch ein Nachziehen von Mark Zuckerberg so in Richtung Trump und in Richtung Elon Musk. Wenn man sich jetzt aber mal die Kommentarspalten anguckt, zum Beispiel unter Tagesschau oder unter Funkposts oder unter auch NZZ-Posts dazu, die das vermelden und sagen, das und das wird sich jetzt bei Meta ändern, dann sagen einige, so wie Sie jetzt, da konzentriert sich gerade Macht in den Händen und der Content wird sich verändern. Und andere, und das ist eine nicht geringe Masse an Menschen, wenn man so in die Kommentarspalten guckt, sagen, das ist ein Sieg der Meinungsfreiheit. Endlich können wir auf Meta wieder alles sagen. Das ist ein Sieg der Freiheit und der Meinungsfreiheit. Und das ist ja so dieses Spannungsfeld, in dem wir jetzt schon uns seit Jahren gesellschaftlich bewegen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass wir gesellschaftlich da gerade nicht mehr so richtig zusammenkommen? Also, dass der gleiche Sachverhalt bei den einen quasi eine Angst auslöst und eine Angst vor Diskriminierung, vor mehr Hass und Hetze im Netz und die anderen sagen, das ist Meinungsfreiheit und vorher wurde alles zensiert.
Na, zum einen, finde ich, müssen wir ja selber auch mit den Begriffen total aufpassen. Mhm. Also, was ich gerade gesagt habe, Meinungsfreiheit bedeutet nicht absolute Regellosigkeit oder Willkür oder bedeutet gar, dass Algorithmen steuern können, dass Hass positiv bewertet wird. Also wenn man jetzt jemanden grob beleidigt, dann können sie Strafanzeige stellen wegen Beleidigung. So, und das muss doch, was im normalen Leben gilt, genauso auch im Netz gelten. Wir leben in einem freien, wir leben in eines der freiesten Länder. So, und auf der Straße kann man eben auch nicht tun und machen, was man will. Man kann nicht die Leute anspucken und verprügeln. So, dann wird die Polizei gerufen. Man kann nicht sich vor jemanden stellen, ihn anbrüllen, total niedermachen. Man darf in Deutschland den Holocaust nicht leugnen und das auf jeder Veranstaltung kundtun. So, und das ist die Freiheit, die wir meinen. Nämlich die Freiheit, die auch die Rechte der anderen schützt. Und die Meinungsfreiheit, die Freiheit des eigenen endet eben immer dort, wo sie massiv in die Freiheit des anderen eingreift. Und das ist eine Grundlage von einem Staat, von einem Land, wo alle sicher und frei zusammenleben können. Wenn wir in Zukunft zulassen würden, dass Geld die Meinungsfreiheit regiert oder die Macht des Stärkeren, ja, dann würden wir irgendwann nicht mehr in einem freien Land leben. Und deswegen ist es für unsere Demokratie so wichtig, dass wir hier nicht naiv und blind sind. Und dann, glaube ich, aber auch differenzieren, nicht zu sagen, und automatisch ist dann alles gut, was in der Zeitung steht, mhm, oder automatisch ist dann in den Kommentarspalten, haben Sie nicht gesagt, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, von anderen, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir sind hier bei der ARD, da ist alles gut. Sondern auch hier müssen wir alle ja höllisch aufpassen. Wer beteiligt sich an Kommentaren? Ist das die Mehrheit oder ist es nicht die Mehrheit? Also die meisten Menschen gehen einfach morgens bis abends arbeiten und manche müssen auch noch nachts arbeiten. Das heißt, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, nonstop irgendwo Kommentare zu hinterlassen. Und wenn wir ableiten, dass aus diesen Kommentaren so eine gefühlte Stimmung entsteht und das sollte dann auch noch die Mehrheit zu irgendwelchen Themen sein. Also das ist aus meiner Sicht entweder naiv, auf der anderen Seite brandgefährlich. Und ich glaube, dass bin ich auch viel mit Journalistenkollegen von Ihnen immer wieder im Austausch drüber, weil auch manchmal ja in der Zeitung steht. Ja, und dann große Empörung gegen, bei einem selber mit, was Baerbock gesagt hat. Mhm. Und dann schaue ich manchmal rein und denke so, ach so, wo war denn die Empörung? Ich habe gar nichts von der Opposition dazu gehört. Ich habe gar nichts von irgendwelchen Gewerkschaften oder Umweltverbänden gehört. Ja, User im Netz schrieben. So, und dieses singuläre Rauspicken belohnt ja dann eben noch Akteure, die genau das wollen. Und die anderen waren einfach bei der Arbeit. Der Polizist stand auf der Straße und hat den Verkehr geregelt. Die Krankenschwester war im Krankenhaus. Und daher ist, glaube ich, zusätzlich die Frage, setzen wir ein Post gleich mit einer Meinung, gleich mit einer Person gleich und das noch in Zeiten, wo es Bots gibt und es computergesteuert sein kann. Und deswegen ist eigentlich, das war das ja Ihre Frage, um es jetzt abzubinden, das direkte Gespräch ist das Ehrlichste. Da sitzt eine reale Person direkt gegenüber von mir und meistens kann ich, auch das ist wieder Außenpolitik, auch wenn viele Vollprofis sind, aber schon auch spüren, erleben beim direkten Blickkontakt, bei dem leichten Zucken, ob diese Person wirklich ehrlich ist, ob sie gerade nervös wird oder nicht. Und vielleicht, das ist auch eine Mitantwort, was auch für uns Politikerinnen und Politiker gilt, viel, viel, viel mehr wieder in den direkten Kontakt zu treten, gerade auch mit Bürgerinnen und Bürgern und eben nicht nur einfach die Likes bei irgendwelchen Profilen von einem selbst oder von den Parteien zu bemessen.
Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Posts wahrscheinlich auch nicht immer selber absetzen, sondern Sie haben natürlich ein Team, das das für Sie erledigt, sich ja auch filtert, was da so an Feedback kommt, was relevant ist, was nicht. Gucken Sie manchmal trotzdem in Ihre eigene Kommentarspalte, weil Sie das einfach interessiert, was da so drinsteht, oder schützen Sie sich davor?
Also auch, was da von uns gepostet wird. Also ich bin so jemand, mir ist schon wichtig, selber zu wissen, was da meinem Namen gepostet wird. Aber auch, weil, was ich gerade gesagt habe, gilt auch für mich. Es kommt halt auch auf jedes Wort drauf an. Und natürlich schreibe ich nicht alles selber, aber ich weiß schon, was wir da machen und tun. Und manchmal, ja, kommt es mir auch auf jedes Wort drauf an. Es ist in die positive oder negative Richtung. Ja, jedes Wort, gerade bei mir, wird auf die Goldwaage gelegt. Sprichst du eins falsch aus, hast du sofort eine Headline. Aber so, machst du auch eins falsch. Aber weil auch hier, ich finde, es auf die Tonart eben ankommt. Und ja, deswegen weiß ich, was auch bei mir in den Kommentarspalten passiert. Ich schaue da nicht täglich rein, weil genau wie Sie gesagt haben, manches ist auch Schutz. Als ich Bundestagskandidatin war, habe ich von einer anderen großartigen Kollegin den klugen Hinweis bekommen, lesen Sie einfach ein paar Wochen lang nicht die Kommentare, und es hat geholfen. Und ich habe auch gemerkt, okay, die Welt da draußen ist auch doch ein bisschen anders als die Welt dort, weil da auch wieder dieser absolute Hass los war. So, aber natürlich schaue ich es mir auch jetzt hin und wieder an, weil man natürlich auch hier ein Gefühl bekommt, und da sieht man auch, dass das Nahost-Thema nochmal ganz anders diskutiert worden ist, ganz andere Emotionen, und das finde ich einfach erstmal nur interessant, als der Ukraine-Krieg. Und zugleich erlebt man eben auch da, auch um meine eigenen Mitarbeiter zu schützen, ja, was da eingespielt wird. Und hier jetzt auch gerade wieder als Frau, die gewisse Männlichkeit auch triggert, an sexueller Abartigkeit, das kann man sich einfach manchmal kaum vorstellen. Und ich habe mal so aus Scherz meine männlichen Kollegen, also als wir im Kabinett noch drei waren, immer wieder gefragt, hast du auch schon mal eine Vagina zugeschickt bekommen. Da fällt den Schuss, was ist jetzt Annalenas verrückt geworden? Das fragt die uns dann. Aber dieses in Anführungszeichen, was manche ja fast noch lustig Dickpics nennen, ja. Ich meine, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kennen das leider. Leider kennen das manche Teenager auch. So, und Männer haben das offensichtlich noch nie zugeschickt bekommen. Und das ist doch kein Zufall. So, und ja. Deswegen ist es wichtig, auch immer zu schauen, selber zu schauen, was passiert da eigentlich im Netz, was passiert nicht nur in den eigenen Kommentarspalten, sondern was geht da so ab. Und ich sage andererseits wieder vielen Teenager-Mädchen, die haben vorhin so ein bisschen gesagt, na, junge Leute, die vielleicht noch nicht so Interesse von Politik haben, ich erlebe total großes Interesse an Politik. Aber wenn ich in Schulklassen bin und frage ich das immer, wer hat Interesse an Politik, da meldet sich keiner, weil das ist uncool. Wenn man dann fragt, wie seht ihr das zur Rente? Beteiligen sich so manche. Und wenn man einfach offen fragt, was würdet ihr ändern, hier bei der Sendung Absolute Mehrheit, ich sage immer, wenn ihr König von Deutschland wärt. So, und dann hat natürlich jeder eine Meinung. Und da ist oft auch bei vielen Teenagern, weiblichen, also jungen Frauen, dass ich manchmal so, oh, Frau Baerbock, das tut uns so leid. Und dann, also nicht in Schulklasse, manchmal so auf der Straße, sag ich, warum, was denn, was ist denn passiert? So, und da kriege ich diese irgendwelche Shitstorms überhaupt nicht mit und sage dann immer, passt auf, guckt nicht nur ins Netz, guck mal, ihr merkt, ich habe es noch gar nicht mitbekommen, weil das so eine Blase ist und das, was ich eigentlich in meinem normalen Job, in meinem normalen Alltag tue. Und da sind wir wieder bei dem Kinder-, Jugend-, junge Menschen-Schutz, dass es eben für die vielleicht nochmal ganz anders ist, weil sie viel, viel, viel mehr Zeit dann eben auch in Kommentarspalten und wenn es ganz schlimm läuft, in ihren eigenen Kommentarspalten verbringen. Und was dann Mobbing bedeutet, wo eine Lehrerin mal zu mir meinte, naja, das Schlimme ist halt, früher gab es natürlich auch Außenseiter in der Klasse und Kinder, die gemobbt wurden. Aber dann sind die nach Hause gegangen und da war ihre heile Welt oder dann waren sie beim Sportverein. Aber da bedeutet jetzt halt Mobbing in Chatgruppen, in WhatsApp-Gruppen, wachen die Kinder nachts schweißgebadet auf, gucken ihr Handy an und denken, oh Gott, jetzt geht das weiter und hört nie auf. Also es hat halt so viele unglaubliche Facetten.
Ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, Dickpics, sexualisierte Gewalt, die einem da begegnet, da werden sich eigentlich alle Parteien, die hier sitzen, erstmal einig, dass das konsequent strafrechtlich verfolgt werden muss. Und wir haben auch schon geklärt, es gibt den Rechtsrahmen dafür in Deutschland.
Darf ich einmal unterbrechen?
Ja.
Auch wenn ich hier viel rede, ich weiß.
Ja.
Das weiß ich gar nicht mal. Und da wird es nämlich schon interessant. Wir haben ja auch Debatten darüber und vielleicht auch nochmal verstärkt angesichts der Entwicklung in den USA. Ist das denn alles so schlimm? So, als Frau thematisiere ich das. Wie oft hatten Sie männliche Gesprächspartner hier, die das als Problem thematisiert haben? Also jetzt das Dickpick schon mal gar nicht,
ja,
aber das ist nochmal eine andere Dimension für Frauen hat. Und deswegen, mit alle werden sich einig, das sofort zu regulieren, bin ich nicht so sicher, sondern wir erleben ja ganz viel, wenn man selber nicht betroffen ist, hält man das Problem für nicht so groß. Hm. Und deswegen machen wir auch nichts.
Dann sagen wir uns jetzt mal, die Frauen, die hier schon saßen, die Politikerinnen, die das Thema mitgebracht haben, die sind sich zumindest mal einig. Es gibt den strafrechtlichen Rahmen dafür. Wir wissen aber auch, dass es häufig in Deutschland in der Realität an den Kapazitäten der Polizei, aber auch der Justiz scheitert, dass das konsequent strafrechtlich verfolgt wird. Das passiert in einigen Fällen, aber nicht in allen. Wie würde denn jetzt in der absoluten Mehrheit mit den Grünen das Problem der endlichen Kapazität von Justiz und Polizei in Deutschland gelöst werden? Also, dass man sagt, wir haben den Rechtsrahmen, aber wir als Grüne stellen jetzt sicher, dass Hass im Netz konsequenter auch geahndet wird.
Also leider ist, auch wenn ich selber gesagt habe, Geld darf nicht die Welt regieren, aber es ist vieles natürlich eine Frage des Geldes. Also warum passiert vieles nicht in Deutschland? Kinderbildung, Schule, Kitas. Auch da haben wir das Problem, dass wir nicht genug Geld haben und die Leute, die es machen sollten, nicht gut genug bezahlen. Im Bereich Justiz wird vielleicht nicht schlecht bezahlt, aber auch dort neue Stellen zu schaffen. Vieles wird angezeigt und dann dauert das Monate und dann wird es erst abgearbeitet. Also was wäre der Punkt? Wir müssen mehr Geld ins System geben. Dann dafür spezielle Stellen schaffen, weil auch das ist was, es kann nicht jede Polizei, habe ich in Brandenburg in der Fläche bei einem Polizeibesuch auch mal drüber gesprochen, die sind keine Experten für Internetkriminalität. Dann geht man zur Polizeiwache und die wissen es gar nicht. Also wir müssen Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, wir müssen Schwerpunkt Zuständigkeiten schaffen. In NRW ist man in dem Bereich auch weitere Schritte gegangen. So, und dann müssen die Verfahren viel, viel schneller sein. Es gibt ja Fälle bei Medienverfahren insbesondere. Das ist was die fliegendes Gericht. Da wird dann Anklage erhoben. Man kann dieses Gericht aussuchen, weil die Zeitung wird überall gelesen. Und dann wird sofort entschieden. So, und das, man muss halt schnell sein. Und dann kommt der dritte Punkt, das muss dann aber auch durchgesetzt werden. Und da sind wir natürlich wieder bei den Plattformen und bei den Betreibern. Also es hilft, der Polizist kann ja nicht sagen, ich lösche jetzt diesen Eintrag, sondern das ist der wichtige große Schritt, an den wir mindestens genauso intensiv und vor allem genauso schnell ran müssen.
Das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn wir darüber jetzt noch länger reden könnten. Wir hören mal in die zweite Maßnahme rein, die wir aus der Redaktion als Thema mitgebracht haben.
Deutschlands Außenpolitik soll feministisch geprägt sein. Das hatte sich die Ampelregierung 2021 sogar in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben. Anfang März 2023 legten das Bundesaußen- und Entwicklungsministerium Strategiepapiere mit entsprechenden Leitlinien dazu vor. Ziel ist es unter anderem, Frauen, Mädchen und marginalisierte Gruppen weltweit zu stärken und ihre Rechte aktiv zu fördern. Viele kritisieren jedoch die Praxistauglichkeit dieser Strategie. Skeptiker verweisen auf den Iran, Afghanistan, Gaza oder die Ukraine. Krisenherde, bei denen Frauenrechtsverletzungen zur bitteren Realität gehören. Kann feministische Außenpolitik tatsächlich eine gerechtere und friedlichere Gesellschaft schaffen? Oder scheitert das Konzept an der geopolitischen Realität?
Vielleicht gehen wir erstmal auf den Begriff Feminismus. Der ist genauso wie feministische Außenpolitik ein Reizthema. Obwohl Feminismus mittlerweile ja auch stark kommerzialisiert ist. Ne? Man kann damit super Produkte verkaufen, man kann damit Sendungen bewerben etc. etc. Und trotzdem ist das in den letzten Jahren zu einem unglaublichen Reizbegriff geworden. Was ist denn für Sie ganz persönlich, für Annalena Baerbock, erstmal Feminismus?
Dass Frauen die gleichen Rechte haben, gleich stark repräsentiert werden wie Männer und den gleichen Zugang zu Ressourcen. Also kurz gesagt, drei R's.
Und da sind wir auch schon bei der feministischen Außenpolitik.
Genau.
Genau. Das haben Sie 2023 nochmal in der Tiefe vorgestellt damals. Und das ist ein Konzept, das mit Ihrer Amtszeit ganz, ganz eng verbunden ist und auch wahnsinnig eng besprochen wird und aber auch viel kritisiert wird, weil es halt ein Konzept ist, was sich sehr, sehr hohe moralische Ziele gesetzt hat, wo jetzt viele sagen, das ist so ein bisschen an der Realität gescheitert, die sich so darbietet, wie sie gerade ist. Also geopolitische Neuordnung, viele Krisenherde. Wie gucken Sie heute, also jetzt Anfang 2025, auf das Konzept? Hätten Sie das rückblickend nochmal so eingeführt?
Auf jeden Fall. Und zwar zum einen, auch wenn es nicht schön ist, wir haben gerade über Shitstorms gesprochen oder auch Herausforderungen, dass es bei manchen so sehr getriggert hat, dass sie sich gar nicht mehr einkriegen. Und leider, das muss ich auch sagen, gerade männliche Akteure, auch im Medienbereich, es nicht schaffen, irgendein Thema in der Außenpolitik nicht mit dem Blinkwort Feminismus zu sehen. Also alles ist schlecht, weil ich es mache, weil ich die feministische Außenpolitik eingeführt habe. So, weil es so getriggert hat. Und da haben ja auch manche gesagt, warum hast du es dann so genannt? Du wusstest doch, dass es so triggert. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, und deswegen habe ich auch erst gehadert, ob wir das zum Beispiel in unser grünes Wahlprogramm reinschreiben sollten. Weil ich gedacht habe, oh Gott, der ganze Wahlkampf wird nur darum gehen. Habe es dann selber als Außenministerin, weil es auch im Chorvertrag natürlich stand, aber genutzt. Und das war, glaube ich, die größte Pressekonferenz, obwohl sie 10 Minuten vorher angesetzt war, vom Kanzleramt Svenja Schulze und ich, die ich jemals hatte, weil dieses Wort dann feministische Außenpolitik so getriggert hat. Und da war natürlich auch die erste Frage, warum müssen Sie das machen, so triggern? Und dann habe ich gesagt, naja, also wären Sie jetzt zu dieser Pressekonferenz gekommen, wenn Svenja Schulze und ich gesagt hätten, wir präsentieren hier mal, wie wir Artikel 3 unseres Grundgesetzes in der Außen- und Entwicklungspolitik umsetzen. Kein Mensch wäre gekommen. Das heißt, gerade um manchmal Dinge wirklich zu verändern, und deswegen bin ich in der Politik, um Dinge besser zu machen, müssen wir den Mut haben, auch Strukturen aufzubrechen. Und das tun wir am besten, wenn es andere mitbekommen und wir uns mit denjenigen streiten, die diese Strukturen nicht aufbrechen wollen, und diejenigen, die aber mitziehen wollen, die sagen endlich, dann auch wissen, okay, jetzt geht's richtig los. Und da der Einspieler ja so ein bisschen war, na gut, aber es hat bei der Iran-Revolution nicht alle Frauen befreit und den Ukraine-Krieg ist es gescheitert. Auch da frage ich mich, warum legen wir an einem Konzept, was definitiv nicht nur Frauen betrifft, aber Frauen, marginalisierte Gruppen und Kinder stärker in den Fokus rückt, einen Maßstab an, den wir bei keinem anderen Thema anwenden.
Wir sagen, glaube, weil das Etikett draufsteht.
Ja, aber wir sagen ja auch, wir wollen eine freie Gesellschaft sein, und trotzdem diskutieren wir hier gerade 20 Minuten darum, dass offensichtlich im Internet Hass und Hetze die Freiheit beschränken. Wir haben Gesetze auferlegt, dass man niemanden töten darf. Das ist verboten in Deutschland. Und trotzdem finden leider Morde statt. Und da fragt ja auch niemand, also ist es jetzt mit dem deutschen Strafgesetzbuch gescheitert, weil es finden immer noch Straftaten statt, obwohl wir ein Strafgesetzbuch haben, obwohl wir ein Rechtsstaat sind. Wir sagen, wir wollen eine erfolgreiche Marktwirtschaft sein. Wir sind derzeit nicht in der besten wirtschaftlichen Situation. Wir wollen eine soziale Marktwirtschaft sein, und trotzdem haben wir soziale Ungerechtigkeiten in Deutschland. Also es gibt ja nie ein Thema, wo man sagt, und perfekt, hier war der Zauberstab und nach 2 Jahren haben wir das alles geschafft. Und was die feministische Außenpolitik geschafft hat, auch für Deutschland, ist, dass alle drüber reden. Und politisch, und das war für mein Amt das Wichtige, da wurden viele Dinge ja auch schon vorher gemacht, auch vorher hat man sich schon um Kinder und Frauen gekümmert, aber eine Leitlinie da ist, die sagt, bei all unseren Entscheidungen, die wir treffen, sei es die Frage Friedensverhandlungen, wenn wir unterstützen über die UN, sei es die Frage Wiederaufbau jetzt in Syrien, sei es die Frage humanitäre Hilfe, was liefern wir eigentlich, immer mitgedacht wird, wirkt es gleich auf Männer, Frauen und auf Kinder. Und dann stellen wir ganz oft fest, nee, zum Beispiel selbst in der humanitären Hilfe, wo man sagen würde, das ist doch auch so ein Werte-Moral-Thema, ja, wozu braucht man da noch eine feministische Außenpolitik, gab es ganz lange in den ersten sozusagen Hilfslieferungen medizinischen Sets und Kits keine Windeln, keine Hygieneartikel für Frauen. Keine Entscheidung, haben wir in der Ukraine-Krieg gesehen. Da wurde abgeschafft, dass es sozusagen Evakuierungszüge gibt, wo Kinder geboren werden können. So, das heißt, es ist halt leider auch nicht so, dass in der Außenpolitik sofort mitgedacht wird, dass Frauen und Männer manchmal andere Notwendigkeiten haben. Und das war ja das ganze Thema Gender Mainstreaming, was wir vor 20 Jahren in Deutschland in der Innenpolitik hatten. Wir haben Gender Mainstreaming gemacht, um mitzudenken in der Verkehrspolitik, dass es sehr unterschiedliche Menschen gibt. Und wenn wir eine Straßenbahn planen und die ist nicht barrierefrei, dann ist es nicht nur sehr schwer für den Rollstuhlfahrer, sondern auch jemand, der einen Kinderwagen hat oder jemand, der gerade sein Bein gebrochen hat. Das heißt, es ist am Ende eigentlich allen zugute gekommen, mitzudenken, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und genauso ist es in der feministischen Außenpolitik. Auch Männer profitieren davon. Es geht nämlich darum, einfach die Vielfalt von Personen zu denken und bei Friedenskonflikten zum Beispiel Frauen mit an den Tisch zu holen, als Mitverhandlerinnen. Und da gibt es sogar Statistiken drüber, dass Friedensverträge mehr als 25% länger halten oder stärker halten, wenn Frauen mit am Tisch sitzen.
Das, was Sie beschreiben, das Sie sagen ja eigentlich, wollen Sie mit diesem Feminismusbegriff aufs Grundgesetz hinaus, nämlich die Gleichbehandlung aller Menschen, die in Gesellschaften leben. Bei Ihnen ist es ja nicht unbedingt die deutsche Gesellschaft, sondern Gesellschaften der Länder, mit denen Sie in diplomatischen Beziehungen stehen, die Sie besuchen, mit denen Sie auch Gespräche führen, von denen wir ja überhaupt nichts mitbekommen. Und gleichzeitig klingt aber natürlich dieses Bild, was Sie zeichnen, das klingt wie so ein Ideal, die Gleichbehandlung aller. Und Wenn wir aber in unsere Nachrichten-Apps gucken, ich habe jetzt auch von Ihnen vernommen, wir sollen nicht so viel ins Handy gucken, das nehmen wir jetzt schon mal mit, aber wenn man sich jetzt informiert oder abends bei der Nachrichtensendung, dann hören wir von Krisen, wir hören von dem Aufstieg rechter bis rechtsextremer Parteien weltweit, die Demokratien sind irgendwie auf dem Rückweg, es leben zunehmend mehr Menschen nicht mehr in Demokratien, wir gucken in die USA und ich habe mal in diese Leitlinie nochmal reingeguckt zu feministischer Außenpolitik, da steht ja auch, einem antifeministischen Pushback stellen wir uns entgegen. Wenn ich jetzt in die USA zum Beispiel gucke, dann erleben wir ja dort mit der Abtreibungspolitik, mit den Äußerungen des Präsidenten schon einen neuen Antifeminismus, der gerade wieder stärker wird. Und ich würde auch sagen, dass wir Ähnliches auch in Deutschland beobachten bei den Äußerungen einiger Parteien. Macht es einem dieses Label feministische Außenpolitik dann schwerer, mit diesen Menschen zum Beispiel in den USA ins Gespräch zu gehen? Also begegnet Ihnen das auch in den diplomatischen Gesprächen mit anderen Ländern?
Also feministische Außenpolitik bedeutet ja nicht zu vergessen, was es sonst noch alles für unterschiedliche Klaviaturtöne in der Diplomatie gibt. Auch das, mich irritiert einfach so vieles an diesem, weil es manche so triggert. Scheint es mir manchmal, als wenn der Kopf ausschaltet, als wenn es nur noch das eine Thema geben könnte, sondern es ist ein weiteres Instrument, was einerseits zu mehr Gerechtigkeit führt, zu mehr Sicherheit führt und das ist mir wichtig. Es ist kein weiches Thema, es ist ein hartes Thema. Wenn die feministische Außenpolitik mithelfen kann, dass Frieden stärker ist, das ist ein hartes Sicherheitsinstrument. Wenn wir verstehen, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingewendet wird und das aussprechen, dann ist es ein hartes Sicherheitsthema. Und zugleich ist es auch ein Thema, was sogar Türen öffnen kann. Ich nehme jetzt auch mal wieder das harte Beispiel Ukraine, komme dann zu den USA auf jeden Fall zurück. Ich habe in den letzten 3 Jahren einen Großteil meiner Zeit natürlich damit verbracht, wie kommen wir endlich wieder zu Frieden in Europa, wie beenden wir diesen furchtbaren Krieg. Und das eine ist, die Ukraine zu unterstützen, das andere war maßgeblich, da sind wir auch wieder bei digitalen Medien, dieses Narrativ, was Putin am Anfang versucht hat, auch über soziale Medien und gerade in Afrika, in Lateinamerika, auf Kontinenten, die halt weiter weg sind. Putin hat den Krieg nicht angefangen, sondern es war die böse NATO und eigentlich sind da Nazis in der Ukraine und dann wurden selbst Vergewaltigungen von Frauen irgendwie anders dargestellt. So, das war ein Kampf um Narrative und deswegen habe ich neben der feministischen Außenpolitik auch gesagt, wir brauchen eine aktive Kommunikationsaußenpolitik. Wir können doch nicht einfach zuschauen, wie diese Narrative verbreitet werden, sondern müssen aktiv in unsere Kommunikation, auch über Social Media, reingehen und dagegen halten. Und Südafrika zum Beispiel ist ein Land, ist eine Demokratie. Wir arbeiten mit denen eng zusammen, sind aber historisch gerade auch durch den Anti-Apartheidskampf stark mit eigentlich der Sowjetunion, aber für sie ist es so mit Russland verbunden, deswegen sind sie auch einer so der sogenannten BRICS-Staaten. Und da war es wahnsinnig schwierig, am Anfang überhaupt durchzudringen, dass Russland die Ukraine überfallen hat und dass es hier um den Frieden in Europa geht, weil die so viel auf Russland gehört haben. Und bei meinem ersten Besuch meinte die Außenministerin, ja, was wollt ihr eigentlich? Als wir euch brauchten, standet ihr auch nicht auf unserer Seite und ich wusste erst gar nicht, wovon sie redet. Bei der Anti-Apartheid hat Westdeutschland damals eben nicht Nelson Mandela unterstützt und die Freiheitsbewegung, sondern das Apartheidsregime. Und damals, wie gesagt, eigentlich war es nicht Russland, sondern Sowjetunion, ist in ihrer Identität, die haben uns unterstützt. Und jetzt, auch wenn wir das alles vielleicht nicht ganz so gut finden oder wir gar nicht wissen, was wir es finden sollen, das war am Anfang des Russlandkrieges, so, und da waren auf großen Treffen, G20-Treffen, Südafrika, wirklich alle Europäer, die Amerikaner, die Kanadier, fast angebrüllt zu diesem Thema. So, und wenn ich jetzt wieder von Männern höre, ja, und dann Frau Baerbock und harte Sicherheitspolitik, dann habe ich in einem meiner Statements gesagt, weil ich wusste, wir müssen irgendwie mit Südafrika einen anderen Türöffner finden. Wir kommen so nicht weiter, indem ich einfach sage, und Russland ist schlecht und wir sind gut. Ja, so eine alte Logik der Diplomatie. Dann habe ich gesagt, ich weiß, dass wir alle mit einer anderen Geschichte auch auf die Gegenwart schauen. Und ich weiß auch, weil sie mir das ja schon vorher einmal auch gesagt hatte, dass das, was an Kolonialgeschichte passiert ist, wo unsere Verantwortung zum Teil auch falsch sind. Auch das war so immer so ein Vorwurf. Was macht die koloniale Aufarbeitung? So, das waren Fehler auch von europäischen Staaten. Aber wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und deswegen setzen wir uns jetzt so stark für Menschenrechte ein, für Frauenrechte. Deswegen ist es doch nicht, können wir doch nicht sagen, es ist egal, wenn Frauen in der Ukraine vergewaltigt werden, weil vielleicht in den 70er Jahren was in Europa falsch gelaufen ist. So, und über dieses Thema Frauenrechte, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, kam diese Außenministerin danach zu mir und sagte, okay, endlich habt ihr es verstanden, worum es eigentlich geht, dass die Frage von Menschenrechten, dass die Frage von Frauenrechten, dass die Frage von einem Anti-Apartheidskampf für uns als schwarze Bevölkerung, dass das eine Rolle spielt. So, und das tun jetzt manche, die feministische Außenpolitik angreifen, so als Gedöns ab. Hier war es in einer harten Sicherheitsfrage ein Türöffner für ein sogenanntes BRICS-Land, was über diese Gruppierung eng mit Russland und Iran und andere sind da auch mit in dieser Gruppe drin, zusammenarbeitet. Und deswegen kann ich nur sagen, die Welt ist so komplex dieser Tage, dass wir diese unterschiedlichen Fähigkeiten in der Diplomatie brauchen, unterschiedliche Zugänge zu schaffen. Und ja, da ist auch ein Blick einer weiblichen deutschen Außenministerin, der diesen Zugang schaffen kann. Den können auch Männer schaffen. Tony Blinken, mein amerikanischer Kollege, ja, der war auch sehr stark in so einem Bereich unterwegs. Und heute ist es so, auch das ist bei manchen in Deutschland noch nicht angekommen. Ja, die feministische Außenpolitik ist keine deutsche Erfindung, ist nicht meine Erfindung, auch nicht der Schweden, wie manche meinen, sondern kommt aus Lateinamerika, aus Ländern, wo auch diese harte Gewalt, Drogenkartelle, Kampf, wo Frauen stark drunter gelitten haben, die Frauenmorde, die stattgefunden haben. Die haben sozusagen das als erstes erfunden. Und es sind so 50 Staaten, die sich sozusagen das Label gegeben haben. Und es ist eins der besten Netzwerke der Welt, weil so unterschiedliche Länder zusammenkommen wie in gar keinen anderen Formaten. Sonst kommen die reichsten Industriestaaten zusammen oder die Europäer oder so. Und das zeigt auch hier, dass es Kontinente verbindet und auf Trump jetzt gesprungen.
Mhm. Ich würde mal gerade denken, ich weiß nicht, ob bei dem dann dieses Netzwerk so viel Eindruck machen würde oder eine Einladung.
Ja, aber da bin ich auch dann manchmal so, auch das hatte ich in den ersten Jahren, ich dachte, oh Gott, was macht sie jetzt mit ihrer feministischen Außenpolitik, wenn sie zu den arabischen Staaten an den Golf fährt, da kann sie doch auf gar keinen Fall das sagen, wo denke ich immer, meine Güte, was denken denn die Leute, wie blöd man ist. Zum Beispiel habe ich den Präsidenten al-Sisi in Ägypten getroffen, ist jetzt auch ein Land, was nicht in allen Bereichen mit unserer Demokratie in allen Punkten übereinstimmt. So, und da gehe ich ja nicht hin und sage, hier ist übrigens meine feministische Außenpolitik, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage immer, play it smart. Die haben Interesse an großen Wirtschaftsprojekten. Wir leisten sehr viel auch im Bildungsbereich. Und für ihn war wichtig, dass wir Krankenhäuser weiter unterstützen. Und er hat dann gesagt, ja, im medizinischen Bereich, ja, da bräuchte man weitere Krankenhausunterstützung und dies und jenes. Und so, ich kann jetzt aus Gesprächen hinter verschlossenen Türen nicht alle Details berichten, aber ich habe dann gesagt, Ärzte brauchen wir auch, aber wir wollen in der Gesundheit zusammenarbeiten. Wir wollen auch in Wirtschaft und Siemens spielt da eine Rolle, zusammenarbeiten. Und natürlich hatte ich vorher auch Menschenrechtler getroffen und auch das Frauenthema war ein Thema. So, aber ich habe halt für den richtigen Moment gewartet und habe dann so eher by the way gesagt, naja, nicht nur, dass wir so wenig Ärzte haben, aber wenn ich jetzt eine Freundin von mir, die Ärztin ist, sage, geh nach Ägypten und ich habe hier gerade eine Journalistin getroffen oder beziehungsweise eine Journalistin, ein Mann, dessen Frau im Gefängnis gelandet ist, weil sie eine Vergewaltigung angezeigt hat und nicht der Vergewaltiger, sondern sie, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen kann. Ich habe eine Verantwortung für meine deutschen Staatsangehörigen, die ich im Zweifel als Fachkräfte woanders empfehle. So, und über dann andere Zugänge, Thema zu thematisieren. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und dann hat er selber das angesprochen. Genau das Beispiel, weil es ihm nicht aus dem Kopf gegangen ist. Deswegen heißt es, play it smart. Wenn wir unsere eigenen Werte, aber auch unsere eigenen Interessen, das betone ich, geht um unsere Interessen betonen wollen, dann muss man halt die ganze Klaviatur der Diplomatie spielen können. Und das gilt natürlich für Trump genauso, dass wenn jetzt eine neue Regierung da ist, dann müssen wir uns auf eine neue Regierung einstellen. Das ist immer so nach Wahlen, das macht jeder, auch wenn bei uns eine neue Regierung da ist. Und wenn wir Themen anders adressieren müssen, dann tun wir das. Ich glaube, nur für einen selber ist es wichtig zu wissen, wo steht man selbst. Für welche Werte steht man ein? Ich stehe ein für unsere Demokratie, darauf habe ich einen Amtseid geschworen. Ich stehe ein für unsere deutschen Interessen und das ist auch unsere Demokratie zu erhalten. Das sind auch unsere Wirtschaftsinteressen, deswegen zu schauen, wie können wir weiter zusammenarbeiten für unsere Sicherheitsinteressen und das dann clever zusammenzubringen und sich halt mit neuen Herausforderungen dann auch neu denen zu stellen, wo man vorher halt mit einer Vorgängerregierung, die wussten, was eine feministische Außenpolitik ist, da brauchte ich auch nichts erklären.
Ich fasse mal zusammen. Also mit Frau Baerbock ist das Thema Hass im Netz ein großes Thema. Es ist aber auch verbunden mit Demokratie, ne? Also es ist ja eh alles nicht völlig abgekapselt, was wir hier besprechen. Und feministische Außenpolitik, so wie ich sie jetzt verstehe, ist eher ein ja, wie man sagt, ein Teilbereich der diplomatischen Klaviatur, der Ihnen eigentlich zu überbetont wurde in der medialen Berichterstattung, aber auch in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre.
Nee, ist auch nicht ein Teilbereich. Es zieht sich durch. Also deswegen, das alte Thema Gender Mainstreaming, es ist ja in allen Bereichen das mitzudenken. Das ist
eine Ebene, die
man mitdenkt. So Klima-Außenpolitik haben wir auch mit ins Auswärtige Amt geholt. Das sind halt Querschnittsthemen. Man kann nicht sagen, hier machen wir die Frauenpolitik. Das war halt früher so. Und in der Sicherheitspolitik denken wir das nicht mit. Eigentlich einer der Schlüsselsätze der Strategie, den hat mir eine Frau an der alten Kontaktlinie, so hieß das damals, zwischen der Ostukraine und dem nicht besetzten Teil der Ukraine gesagt, die da seit 2014 in dieser Nonstop-Gewalt lebt. Er hat gesagt, wenn Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher. Sondern es zeigt halt, es ist harte Sicherheitspolitik. Und das eben auch in der Sicherheitspolitik mitzudenken und nicht nur in Sonntagsreden, sondern immer. Das bedeutet feministische Außenpolitik, wie gesagt, wie wir auch bei allem ja mitdenken, dass wir eine Demokratie und Rechtsstaat sind und nicht plötzlich, wenn wir Handelsverträge abschließen, mal kurz vergessen haben, dass bei uns Gerichte entscheiden, ob gewisse Rechte eingehalten werden oder nicht.
Ich hätte noch so viele Fragen, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen haben wir jetzt schon mal zwei Themen mitgenommen, die es in Annalena Baerbocks Vision in der absoluten Mehrheit mit den Grünen geben würde, die wichtig wären. Und wir suchen jetzt noch ein paar neue Themen. Und dafür würde ich Sie einmal bitten, diese pinke Box hier auf den Tisch zu stellen und einmal kräftig darin zu wühlen und mir dann zu sagen, ob die Maßnahme, die da auf dem Zettel steht, ob das eine Maßnahme wäre, die in Ihrer Vision von Deutschland mit den Grünen Platz hätte oder nicht.
Ich muss sagen, in diesen stürmischen Zeiten, ja, da hadere ich ja schon damit, ob ehrlich gesagt eine absolute Mehrheit wirklich das Wünschenswerte ist. Ich finde gerade in diesen Zeiten, wo alles so komplex ist im Leben und wo es diese Tendenz gibt, alle sagen, es muss alles einfacher werden, nur noch schwarz oder weiß, finde ich immer mehr die Fähigkeit zum Kompromiss, die Bereitschaft, die Sache auch aus einem anderen Lichte zu sehen. Und das tut man halt, wenn man in einer Koalition ist, dann muss man ja bereit sein, ich gehe jetzt mal auf Ihren Stuhl und gucke jetzt mal von der Seite und stelle fest, da ist eine Tür. Während ich die ganze Zeit sage, da ist doch ein Fenster. So dieser Blickwechsel, die Fähigkeit, der andere kann auch recht haben. Ich glaube, das ist einfach was, das war immer so selbstverständlich und es geht uns verloren. Und deswegen, auch wenn Ihre Sendung so heißt, weiß ich gar nicht, ob ich mir das wünschen würde.
Das ehrt
würde.
Sie natürlich. Das
die absolute Mehrheit. Und trotzdem lese ich jetzt die Frage vor
wunderbar.
Und stelle mir vor, wenn wir die absolute Mehrheit hätten. Ausbau und Qualitätsverbesserung von Empfangsstellen für Suchtgefährdete und Obdachlose. Verpflichtung für Kommunen, niedrigschwellige Anlaufstellen für diese Zielgruppen vorzuhalten. Also mit einer absoluten Mehrheit ist das ein wichtiges Thema. Ich war zufälligerweise in Duisburg, ich glaube letzte Woche, in einer Obdachlosenunterkunft. Und da sieht man eben wieder, wie komplex die ganzen Dinge eben sind, dass es nicht nur ist, heute Nacht einmal schlafen, sondern, was hier schon so ein bisschen steht, wenn man in jeder Kommune so macht wie in Duisburg, obwohl das nicht die reichste Kommune ist, also in der absoluten Mehrheit würde ich Geld zur Verfügung stellen, aber jetzt wieder, wir sind ja hier auch in einer Bildungsveranstaltung, nicht nur vom Bund, sondern von den Ländern und von den Kommunen, würde ich das machen wie in Duisburg, dass man sagt, es gibt eine Rundum-Unterstützung, also nicht nur ein Bett und was zu essen, sondern da ist die Suchtberatung mit dran, da ist die Schuldnerberatung mit dran. Da gibt es Unterstützung für die einzelne Person dafür, dass die Frage ist, und wie kannst du eigentlich dein Leben wieder strukturieren? Wie kannst du schaffen, eine Wohnung zu finden? Wie hilft mit ein Bankkonto zu eröffnen? Ja, das halte ich für wichtig, weil eine Gesellschaft ist aus meiner Sicht immer nur so stark, wie sie mit den Schwächsten in ihrem eigenen System umgeht.
Okay, da haben wir jetzt mal einen Eindruck von gewonnen. Sie dürfen noch einen ziehen. Das sind Themen, die kommen zum einen von uns aus der Redaktion, aber auch aus der Community, senden dann Hörer und Hörerinnen ein.
Oh, jetzt wird's aber hochpolitisch. Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Erneute gesetzliche Verpflichtung für alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger, entweder Wehrdienst in der Bundeswehr oder einen sozialen Pflichtdienst zu leisten.
Und das ist jetzt natürlich spannend, weil das ist auch noch eine Frage, die ich natürlich zur feministischen Außenpolitik gehabt hätte. Kritik von links ist ja auch oft, ne? Wie kann eine feministische Außenpolitik überhaupt auch wieder betonen, dass wir uns militärisch stärker aufstellen müssen? Das ist jetzt nicht meine Kritik, sondern eine Kritik, die wir oft hören.
Weil die feministische Außenpolitik ja gerade nicht sagt, ein Opfer muss Dinge erdulden, sondern Opfer werden unterstützt. Und das heißt nicht, dass auch, wir wurden ja auch gefragt, als Friedenspartei, ja, wie kann man da Militärausgaben zustimmen? Wenn wir sagen, wir sind eine pazifistische Partei, dann bedeutet das nicht, dass wir sagen, es darf keine Waffen mehr geben, sondern das bedeutet, dass Dinge friedlich gelöst werden, eben nicht mit Waffengewalt und der Macht des Stärkeren. Aber das bedeutet nicht, dass man zusehen muss, wie ein Land überfallen wird, in dem Falle die Ukraine, und es darf sich nicht wehren. Der Zweite Weltkrieg wäre niemals zu Ende gegangen, die furchtbaren Schrecken, nicht nur Schrecken, sondern die schlimmsten Verbrechen der Weltgeschichte, die Shoah, der Holocaust, wäre nicht beendet worden, wenn die Welt gesagt hätte, wir schauen mal zu, wie das so weitergeht. Und das gilt eben auch für mich in diesen Zeiten, wenn der Frieden in Europa gefährdet ist, dann ist unsere Verantwortung gerade auch, ja, auch als aus feministischer Sicht, weil man ja sieht, in Kriegen leiden Kinder und Frauen am allermeisten, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Kinder, die als Kindersoldaten missbraucht werden, in der Ukraine Kinder, die entführt werden. Und deswegen habe ich mich gerade auch unter einer feministischen Außenpolitik, aber auch unter einer nationalen Sicherheitsstrategie, die ich zeitgleich geschrieben habe, so dafür eingesetzt, dass Deutschland die Bundeswehr stärkt. Also da ist aber viel Geld reingegangen, vollkommen ineffizient, dass wir die Effizienzen steigern, aber dass wir in der Lage sind, mit allen anderen Europäern uns im schlimmsten Fall selber zu verteidigen und auch jetzt mit Blick auf Trump. Das ist notwendig, weil wir uns nicht darauf verlassen können, auch als NATO nicht darauf verlassen können sollten, dass irgendwie werden die Amerikaner das schon für uns richten. Und das war auch schon unter alten Administrationen so. Also, Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Genau, geht es so weit.
Haben wir ja intensiv in der Bundesregierung auch darüber diskutiert. Gerade auch mit meinem lieben und hochgeschätzten Kollegen Boris Pistorius. Mhm. Und da sind wir dann halt wieder in der Gesellschaft. Erstens, was ist realistisch? Wir brauchen sehr, sehr schnell mehr Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Zum Zweiten, das war mir immer wichtig, wir können ja nicht sagen, und die Jugend, die schon Corona-Jahre hatte, ja, und die muss es jetzt alles richten. Mhm. Und jetzt soll die junge Generation mal von heute auf morgen zu Dingen verpflichtet werden, von denen sie gestern noch gar nichts wussten. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das, was Boris Pistorius vorgeschlagen hat, wobei wir es jetzt auch am Ende nicht voll umsetzen konnten, dass alle angeschrieben werden. Und zwar Männer und Frauen, auch das finde ich wichtig, Männer und Frauen anzuschreiben, zu sagen, dass sie zu einer Musterung kommen, also überprüft wird, wie ihr Zustand ist. Ich hätte es gerne noch weiter ausgebaut, dass es nicht nur um den Wehrdienst geht. Ich glaube, eine der großen Herausforderungen mit Blick auf die Abschaffung der Wehrpflicht war ja, dass dabei auch ganz viel im sozialen System mit zerstört wurde, weil der Zivildienst abgeschafft worden ist. Und wir deswegen gerade in vielen Bereichen, also Pflege überall, ich will jetzt nicht zu lang werden, nach wie vor weitere große Lücken haben. Und ich frage mich manchmal so, ob nicht generell die Frage, was geben wir eigentlich unserem Land zurück als Bevölkerung insgesamt, eine ist, der wir uns gerade in solchen Zeiten stärker stellen sollten. Und dann, jetzt werde ich aber ganz utopisch, aber ja, das war ja die Frage,
ja,
wäre für mich auf den Punkt Wiedereinführung, Wehrpflicht ist vollkommen unterkomplex, ist sicherlich auch mit der Verfassung im Zweifel, es wird das schwierig. Ich frage mich eher, ob es nicht was gibt, sozusagen dein Jahr für Deutschland, und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und gar nicht nur junge Menschen, sondern zu sagen,
in
deinem Leben, wenn du da gewisse Monate, ob das jetzt 6 oder 10 sind, was leistest für unsere Gesellschaft, für Deutschland, dann kann man das sogar mit Anreizen versehen, dann ist es nicht der Staat, ich habe vorhin gesagt, der Staat darf nicht alles bestimmen, ist auch was Freiheit, dann kriegst du am Ende 2 Rentenpunkte mehr. Mhm. Oder dann kannst du beim BAföG, beim Studieren oder in der Ausbildung kriegst du mehr unterstützen. Und so ein Modell fände ich super, was kein Zwang ist, was aber so viel Anreiz bietet, und früher gab es ja auch Entschädigungen dafür, dass es eigentlich alle in der Gesellschaft machen, weil man, das hat man ja schon mitbekommen, auch viele Jungs, damals bei mir war das noch so, die Zivi gemacht haben, die haben nochmal einen ganz anderen Einblick in die Gesellschaft bekommen. Und manche von denen, ja, die hätten vorher nicht gesagt, dass sie Lehrer werden oder in eine Kita gehen, hätten sie vorher nicht ihren Zivildienst gemacht. Und andere wären nicht Soldat geworden, wären sie nicht mal bei der Bundeswehr gewesen. Oder viele Frauen haben gesagt, Mensch, eigentlich wäre das auch was für mich gewesen, aber ich wurde ja gar nicht gefragt. Also deswegen wäre ein Deutschlandjahr für alle, was vor allen Dingen mit Anreizen arbeitet, das, was ich sinnvoll fände in einer Zeit, wo die Gesellschaft auseinanderfällt.
Und das nehmen wir mal mit, so als letzten Punkt in der absoluten Mehrheit, die Annalena Baerbock mit den Grünen gestalten würde. Frau Baerbock, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Wenn wir jetzt kurz vor den Wahlen sind und es ist Ihr vorerst letzter Tag als Außenministerin, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, der vorerst letzte Tag, welchen Song hören Sie dann? wenn sie dann endlich mal wieder kurz durchschlafen können.
Aber mir wurde ja schon gesagt, ich soll einen Song mitbringen.
Ja, genau.
Und ich dachte einfach, mein Lieblingssong.
Ja, sie können auch den Lieblingssong
wenn's
natürlich hören.
Wenn es jetzt der vorletzte Tag ist, müsste ich mir nur länger drüber nachdenken. Das ist ja dann die Frage, ob ich optimistisch oder pessimistisch ich bin. Sie haben ja schon gehört, ich liebe meinen Job sehr. Also deswegen sage ich, mein Lieblingssong, der ist Hey Ja und der hilft eigentlich für jeden Tag. Der macht gute Laune. Man kann super dazu tanzen, was ich in der letzten Zeit nicht so oft getan habe, wie ich es eigentlich gerne tue. Ja, und hat auch noch eine kleine politische Message.
Damit gehen wir raus. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Baerbock. Vielen Dank, dass ihr diese Folge angehört habt. Und schickt die doch mal eurem Freund oder eurer Freundin, wenn die sich auch noch ein bisschen politisch informieren müssen vor der Bundestagswahl.
Ja, und dann muss ich jetzt aber doch noch einen Wahlslogan vorlassen, aber ganz neutral. Weil ja. Ich sage auch immer, ruft euren Ex-Freund an, eure Schwiegermutter und sagt, am Sonntag ist Wahl und geht alle hin.
Und damit gehen wir jetzt raus aus der Folge. Vielen Dank, Frau Baerbock.
Tschüss, danke, hat viel Spaß gemacht.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.